SWR 2 Wissen.
Stellen Sie sich einmal zwei Bilder vor. Das eine hat einen schwarzen Hintergrund und darauf befinden sich grüne Farbtupfer. Das andere ist ebenfalls schwarz, aber es sieht eher aus, als hätte jemand mit einem Pinsel rote Farbe aufs Blatt geschleudert. Die Bilder könnten alles darstellen. Jemand könnte am Computer in seinem Bildbearbeitungsprogramm ein paar Werkzeuge ausprobiert haben. Denkbar wären auch Aufnahmen von Sternenhaufen oder stellaren Nebeln, die das Hubble-Teleskop im Weltall gemacht hat.
Man muss halt wissen, worauf man guckt. Was man hier sieht, sind zwei Bilder, die einen Tumorbereich zeigen.
Genauer, einen Gewebeschnitt durch das Gehirn einer Maus mit einem Tumor, einem Gliom. Beide Bilder zeigen den gleichen Ausschnitt, nur dass das eine eben die grüne Farbebene zeigt und das andere die rote. Frank Schulzewski, Doktorand am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin, zeigt auf die Aufnahmen, die ein Forschungskollege erstellt hat.
Da sind einmal die Gliomzellen grün markiert und auf einem anderen Bild sieht man im gleichen Bereich dann rot markierte Mikrogliazellen.
Leuchtmittel für die Zellforschung. Eine Sendung von Anke Wilde.
Ich arbeite mit diesen Mikrogliazellen. Und die sind die Immunzellen des zentralen Nervensystems. Das heißt, sie sind da, um das Gehirn vor Angriffen zu schützen. Früher hat man geglaubt, dass sie sehr passiv sind. Mittlerweile weiß man, dass sie sogar, wenn sie nichts tun, scannen sie sehr aktiv die Umgebung mit ihren langen Fortsätzen und gucken, ob alles stimmt. Und in dem Moment, wo was nicht stimmt, gehen sie dahin und reparieren die Wunde, beziehungsweise fangen an, Stoffe abzusondern, die dann mehr Zellen dazu bringen sollen als Helfer. Oder können auch so eine kleine Entzündungsreaktion starten und ja, eben haben eine Rolle bei vielen verschiedenen Erkrankungen, zum Beispiel bei Alzheimer, bei Hirntumoren.
Das Einfärben von Zelltypen gehört in das Standardrezeptbuch von Molekularbiologen wie Petja Georgieva, die am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin promoviert. Der Vorteil liegt auf der Hand.
Also es geht darum, sich wirklich buchstäblich ein Bild zu machen. Wenn man sich, sagen wir mal, einen Gewebeschnitt anguckt, dann sieht man nichts. Das ist alles gleich. Das ist wie, wenn man sich einen Wald von oben anguckt und man würde dich fragen, okay, wo sind hier die Eichen zum Beispiel? Ich würde sagen, ja, ist alles grün, woher soll ich wissen? Aber wenn die Eichen rot blühen würden, dann würdest du sehen, aha, alles, was rot ist, ist eine Eiche. Darum geht es eigentlich, um die einfach die Sachen, die da sind, sichtbar zu machen.
Wie bei jenem Bildausschnitt aus dem Gehirn einer Maus, in dem die Mikrogliazellen, also die Gesundheitsagenten des Gehirns, rot gefärbt sind und die Krebszellen grün. Was auffällt, innerhalb des Krebsgewebes tummeln sich sehr viele rote Mikrogliazellen und direkt an der Grenze zwischen gesundem und krankem Gewebe ist ebenfalls ein ordentlicher Andrang an roten Zellen.
Wenn man so ein schönes Bild sieht, dann muss man, glaube ich, auch kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen, dass diese Zellen zum Tumor hinwandern. Das heißt, sie spüren, dass da was ist und gehen dahin. Und dann, wenn man noch genauer guckt, dann sieht man, dass sogar in dem Tumorgewebe selbst es sehr viele von unseren Mikrogliazellen gibt. Und so kann man zum Beispiel erkennen, dass die Mikrogliazellen für die Entwicklung des Tumors eine Rolle spielen. Wenn man das Bild sieht, kann man noch nie sagen, warum bewegen sie sich zum Tumor? Anhand welcher Signalmoleküle erkennen sie, dass da ein Tumor ist? Was machen sie eigentlich in dem Tumor drin? Man kann das alles nicht sehen, aber man kann sehen auf jeden Fall, dass es wichtig ist.
Durch diese Art der Visualisierung werden also wissenschaftliche Hypothesen und Erkenntnisse möglich. Nun sind Zellen freilich nicht von vornherein mit einer bestimmten Farbe markiert. Das ist ein Job, den die Experimentatoren selbst in die Hand nehmen müssen. Sie verwenden dafür Fluoreszenzfarbstoffe, die nur dann leuchten, wenn man sie mit Lichtwellen einer bestimmten Frequenz anregt. Wer jetzt an Quallen oder Korallen denkt, die im Aquarium so schön im Schwarzlicht leuchten, liegt ganz richtig. Viele Fluoreszenzfarbstoffe, mit denen die Molekularbiologie arbeitet, stammen von Ozeanbewohnern. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Fluoreszenzfarbstoffe in die Zellen zu bringen. Da gibt es die Methode mit den Antikörpern. Jeder Zelltyp produziert Proteine, die kein anderer hervorbringt und über die man diesen Zelltyp identifizieren kann. Und dann gibt es noch Antikörper, die mit ihrer chemischen Struktur genau zu diesen Proteinen passen.
Also wenn man von Antikörper spricht, dann spricht man gerne von Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, es ist ein anderes Protein im Endeffekt, was einfach sehr spezifisch genau passen würde. Und er würde nirgendwo sonst passen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr starke Verbindung. Wenn sie wirklich einmal zustande kommt, dann ist sie wirklich fest.
Die Antikörper werden in die Gewebeprobe oder in die Zellkultur gegeben und verbinden sich mit den zu ihnen passenden Proteinen. Sie selbst wiederum sind bereits angefärbt oder sie haben eine so spezifische Struktur, dass sich nur Moleküle eines bestimmten Farbstoffes an sie binden, der nachträglich auf die Probe gegeben wird. Allerdings sind das recht teure Verfahren und man erwischt nicht immer alle Zellen. Es gibt aber auch noch eine andere Methode, um Zellen anzufärben. Dabei greift man direkt in den genetischen Code ein, sprich, man verändert die DNA so, dass beispielsweise die Mikrogliazellen zusätzlich noch rotfluoreszierende Proteine produzieren. Das Ergebnis? Unter Fluoreszenzmikroskopen leuchten die Mikrogliazellen tatsächlich rot, und zwar ausnahmslos alle. Um solche Verfahren zu ermöglichen, brauchte es jahrzehntelange Forschung von Tausenden von Wissenschaftlern. Und so einige Nobelpreise sind dabei herausgesprungen.
Die Fortschritte in der Molekularbiologie zeigen einem, dass die Wunder der Natur noch viel wunderbarer sind, als man sie sich je vorgestellt hat. Ich meine, schauen Sie sich doch die Modelle an von Proteinen oder von Nukleinsäuren oder den sagen wir zum Beispiel, den Mechanismus des Blutgerinnsels, um nur irgendetwas zu sehen. Jeder dieser Moleküle, jeder dieser Mechanismus ist so unglaublich viel komplizierter, raffinierter, als sich ein Mensch überhaupt noch je ausdenken konnte. Ich finde immer, dass durch diese neuen Entdeckungen die Ehrfurcht an der Natur nur noch erhöht wird.
Max Perutz, Jahrgang 1914, hatte seit den späten 1930er Jahren in Cambridge versucht, die Struktur des Blutfarbstoffs Hämoglobin zu entschlüsseln. Für die Forschung war es da gerade interessant geworden, die Bausteine des Lebens in ihrer molekularen Struktur zu verstehen. Chemiker und Physiker wie Perutz selbst, Erwin Schargaff und Max Delbrück brachten neuen Schwung in die biologische Forschung. Die Molekularbiologie entstand. Max Perutz verwendete Röntgenstrahlen, um das Kristallisationsmuster des Hämoglobins aufzuzeichnen. Eine mühselige Arbeit. Es sollte 17 Jahre dauern, bis es ihm gelang, das Muster auszuwerten. Doch Perutz' Labor in Cambridge wurde zu einem der führenden Institute auf diesem Gebiet. 13 Nobelpreisträger sind aus ihm bereits hervorgegangen. 1951 kam der junge Amerikaner James Watson in das Labor von Max Perutz. Er war besessen von der DNA als Trägerin der Erbinformation und untersuchte gemeinsam mit seinem Kollegen Francis Crick deren Kristallisationsmuster, ebenfalls mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Kurze Zeit später hatten die beiden Erfolg. In der Zeitschrift Nature veröffentlichten Watson und Crick 1953 einen Artikel, in dem sie auf die Doppelhelix-Struktur der DNA verweisen. Aus heutiger Sicht war das der vielleicht wichtigste Durchbruch in der DNA-Forschung. Max Perutz erinnerte sich an den jungen Watson als einen Menschen, der ihm und seinen Kollegen gehörig die Köpfe verwirbelte.
Watson hatte einen kolossalen Einfluss auf uns damals. Das war wirklich erstaunlich. Nicht, wir waren doch alle Physiker und Kristallographen. Und wir haben am Problem der Proteinstruktur gearbeitet. Und da kam plötzlich dieser junge Bursch, der Watson, der 23 Jahre alt war, und uns zu überzeugen versuchte, dass das Geheimnis des Lebens nicht vornehmlich in der Struktur der Proteine liegt, wie die meisten von uns damals glaubten, sondern in der Struktur der Gene, in der Struktur der Nukleinsäure. Und als Genetiker, als Biologe hat er unseren Horizont enorm erweitert. Watsons Ankunft hat dann die Atmosphäre elektrifiziert, er hat uns auf ganz neue Gedanken gebracht und uns erst wirklich sozusagen in Molekularbiologen verwandelt, anstatt einfach Proteinkristallographen zu sein.
James Watson war später einer der Mitbegründer des Humangenomprojekts. Das internationale Forschungsprojekt war 1990 mit dem ehrgeizigen Ziel gestartet worden, die gesamte DNA mit den darauf befindlichen Genen zu entschlüsseln. Heute weiß man, ca. 200 Zellarten hat der Mensch. Ihre Aktivitäten werden von etwa 20.000 bis 25.000 Genen geregelt, die sich allesamt als Molekülketten in der DNA aneinanderreihen. Im Laufe der Jahre verstand man außerdem mehr und mehr, dass bestimmte Krankheiten wie Krebs oder auch die Sichelzellenanämie auf Schäden im Erbgut zurückzuführen sind. Das bedeutet nicht weniger, als dass die entsprechenden Abschnitte der DNA eine andere molekulare Struktur haben als beim gesunden Menschen. Über diesen Zusammenhang zwischen dem molekularen Aufbau der DNA und der Erkrankung staunte auch der Nobelpreisträger Max Perutz, der so ziemlich sein ganzes Forscherleben dem Hämoglobin gewidmet hatte.
Nicht wie ich angefangen habe, habe ich geglaubt, es gibt im Menschen nur ein Hämoglobin. Aber dann entdeckten die Leute zuerst Ende der 40er Jahre, dass die Gene, die die Hämoglobinketten bestimmen, dass diese Gene mutieren und dass manche Leute abnormale Hämoglobine haben und dass solche abnormale Hämoglobine zu Erbkrankheiten führen können. So kamen die Biochemiker und die Ärzte zu mir und sagten, jetzt, Sie haben doch die Struktur vom Hämoglobin bestimmt. Wie erklären Sie jetzt diese Krankheit? Und dann machte ich mich daran, eben zu versuchen, ob es vielleicht möglich ist, aufgrund einer Atomstruktur die Symptome einer Erbkrankheit zu erklären. Und zu meiner Freude ist das wirklich gelungen. Und man kann bei der großen Mehrzahl dieser Erbkrankheit genau nach einfachen Gesetzen der Chemie und Physik erklären, warum diese Patienten anämisch sind oder warum diese Patienten zu viele rote Blutkörperchen haben oder warum die Sauerstoffübertragung gestört ist. So sehen Sie, das habe ich mir eigentlich in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt, wie ich die Hämoglobinarbeit angefangen habe, dass es sie dazu führen würde, dass man zum ersten Mal Erbkrankheiten auf molekularer Basis interpretieren kann.
Auf Frank Schulzewskis Computerbildschirm im Berliner Max-Delbrück-Zentrum leuchtet ein Foto von Nicolas Cage mit Sonnenbrille und Krawatte und einer dicken, schmauchenden Zigarre.
Das passiert, wenn man seinen Rechner mal nicht absperrt.
Frank Schulzewski öffnet ein Programm.
Okay. Nehmen wir mal die.
Und es erscheint eine schier endlose Folge der Buchstaben A, T, G und C.
Was wir hier sehen, das ist im Prinzip wirklich die Basensequenz von dem ganzen Plasmid. Das sind ca. 7300 einzelne Basen, einzelne Nukleotide. Also wirklich nur ein genetischer Code, also A, T, G, C. Und weil der biologische Bauplan wirklich nur aus diesen vier Basen besteht.
Diese vier Basen, A, T, G, C, Kürzel für Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin, treten immer paarweise auf. Wenn man sich die DNA als eine Strickleiter vorstellt, dann bilden die Basenpaare die Trittstufen. In welcher Abfolge sich die Basenpaare aneinanderreihen, das macht den genetischen Code aus. Der genetische Code auf Frank Schulzewskis Monitor beschreibt eine Molekülkette, die ein Biotechnologieunternehmen speziell für die Forschung hergestellt hat. Sie enthält ein Gen, das die Produktion von M-Cherry ankurbelt, einem Protein, das eine Zelle kirschrot leuchten lässt. Die ATGC-Buchstabenfolge dafür geht am Monitor über vielleicht 10 Zeilen. Dieses Gen oder auch Diese molekulare Sequenz braucht Frank Schulzewski, um sie in seiner Zellkultur in die Mikrogliazellen einzubauen. Um die Sequenz aus der DNA herauszulösen, verwendet man Restriktionsenzyme. Das sind Moleküle, die bestimmte Kombinationen von Basenpaaren in der DNA erkennen und sie zerschneiden. Das heißt, sie setzen an einer klar bestimmten Stelle auf der Strickleiter die Schere an und schneiden sie in zwei kürzere Strickleitern. Mehr als 3000 Restriktionsenzyme sind inzwischen bekannt. Welche von ihnen jeweils in Frage kommen, entscheiden die Forscher mit Hilfe von Computerprogrammen. Das Programm zeigt ihnen an, welches Restriktionsenzym wo und wie oft eine Molekülkette durchtrennen würde.
Man wählt aus, zum Beispiel, welche Restriktionsenzyme in dem ganzen Plasmid nur einmal schneiden würden. Das wären dann zum Beispiel die hier. Und dann kann ich einfach nachverfolgen, zum Beispiel das und das Restriktionsenzym würden dann halt genau meine Sequenz flankieren. Das heißt, genau diese beiden Restriktionsenzyme könnte ich verwenden, um die Sequenz auszuschneiden aus dem Plasmid.
Restriction is a phenomenon which you largely see in practically all bacteria, but not really in higher organisms.
Restriktion ist ein Phänomen, das ich im Wesentlichen bei Bakterien finde, aber eigentlich nicht in höheren Lebewesen. In Bakterien schwimmt die DNA eher im Zellplasma herum, als dass sie Chromosomen formen würde, wie das bei höheren Lebewesen passiert. Damit stellte sich die Frage, was denn die Funktion der Restriktionsenzyme ist. Vielleicht sollte ich sagen, es war klar, wann Bakterienzellen das Phänomen der Restriktion aufzeigen. Nämlich immer dann, wenn eine fremde DNA auf die eine oder andere Weise in die Zelle eindringt. Die hereinkommende DNA wird als fremd identifiziert, in Fragmente geschnitten und andere Enzyme zerschneiden dann diese Fragmente. Das geht relativ schnell, innerhalb von ein paar Minuten.
Und andere Enzyme cut the fragments relativ rapidly, just within a few minutes.
Der Schweizer Mikrobiologe Werner Arber hatte Anfang der 60er Jahre die Restriktionsenzyme als Teil des Abwehrsystems von Bakterien entdeckt. Die Forschergemeinde in den Vereinigten Staaten erkannte relativ bald, dass diese Enzyme die Möglichkeit boten, gezielt in die DNA einzugreifen. Damit war der Grundstein gelegt für die moderne Gentechnik. Auf dem alten Kontinent ließ diese Erkenntnis noch eine Weile auf sich warten, erinnerte sich Arbers Doktorvater Eduard Kellenberger.
Die Restriktionsenzyme, die Werner Arber in Genf begonnen hatte, um zu untersuchen, wurden kaum beachtet. Er hatte wohl die Kredite bekommen vom Nationalfonds, aber in der Weltöffentlichkeit war das völlig ohne Interesse. Und ich wurde mehrmals eigentlich gefragt, warum man denn so etwas überhaupt unterstütze und das sei doch sowieso nutzlos und sinnlos und so weiter. Das Interesse für die Restriktionsenzyme kam erst eigentlich dann, als einige amerikanische Forscher sie begannen einzusetzen für die In-vitro-Rekombination von Nukleinsäuren. Und als ich es war 1978 in Amerika Freunde besuchte, hat sich einer noch beklagt, dass seine Studenten überhaupt keine Ahnung hätten von den Restriktionsenzymen und von einem Werner Arber und so weiter. Und er fand das eigentlich traurig, denn ohne ihn hätte es diese modernen Entwicklungen eben nicht gegeben. Und als ich dann in die Schweiz zurückkam, und Werner Arber war in den Ferien und dann kam plötzlich die Nachricht, dass er den Nobelpreis habe. Alles war aufgeregt und hat versucht, die Lücken zu füllen, bis er zurück war.
Etwa zur selben Zeit, als Werner Arber die Restriktionsenzyme entdeckte, begann der japanische Biochemiker Osamu Shimomura, sich mit der Biolumineszenz von Meereslebewesen zu befassen. Er wollte herausfinden, mit Hilfe welcher chemischen Strukturen Quallen leuchten. Aus einer Qualle mit dem klangvollen Namen Equorea victoria extrahierte er 1961 das grün fluoreszierende Protein, kurz GFP. Es vergingen fast 3 Jahrzehnte, in denen man noch nicht daran dachte, dieses Protein als genetischen Marker zu verwenden. Bis schließlich der amerikanische Biologe Martin Chalfie im Rahmen einer Seminarreihe an seinem Institut zum ersten Mal von dem grün fluoreszierenden Protein hörte. Damals forschte er an der Nematode Caenorhabditis elegans. Das GFP ließ ihn nicht mehr los, wie er in seiner Nobelpreisrede 2008 erzählt.
I immediately started fantasizing about putting GFP into worms.
Ich begann sofort zu fantasieren, wie man GFP in Würmer bringen könnte. Und ich muss gestehen, dass ich dem Rest des Seminars keine Aufmerksamkeit mehr schenkte. So aufgeregt war ich. Den nächsten Tag verbrachte ich am Telefon. Und schließlich sprach ich mit Douglas Prescher, der am Woods Hole Oceanographic Institute war und der die komplementäre DNA von GFP klonen wollte. Wir hatten eine wunderbare Unterhaltung, stellten fest, dass wir ähnliche Ideen hatten, was man mit GFP anstellen kann, und beschlossen, zusammenzuarbeiten, sobald Douglas mit dem Klonen fertig war.
Es vergingen noch einige Jahre, bis Chalfie das für dieses Protein zuständige Gen tatsächlich in einen anderen Organismus einbringen konnte. Das war 1994. Schließlich gelang es dem Zellbiologen Roger Zien, das Protein zu transformieren und es in anderen Farben leuchten zu lassen. Die drei Forscher wurden dafür 2008 mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt. Sie hatten die Leuchtmittel geliefert, mit denen, wie auf einem Familienfoto, das Zusammenspiel unterschiedlicher Zelltypen festgehalten werden konnte.
Das sind hier die Laborräumlichkeiten für die Molekularbiologie. Das heißt, hier würde man halt viel mit DNA arbeiten. Hier drüben ist auch die Aufreinigung von den... Hier nichts anfassen. Hier drüben ist auch die Aufreinigung der DNA anhand der Gel-Elektrophorese.
Das Aussehen des Tisches, auf den Frank Schulzewski weist, lässt keinen Zweifel daran, dass Vorsicht hier das oberste Gebot ist. Seine Kanten sind knallrot abgeklebt und rote Schrift warnt an der einzigen noch freien Stelle vor der krebserregenden Substanz, die hier verwendet wird. Ethidiumbromid. Dieser Stoff hat aber auch eine Eigenschaft, die die Wissenschaftler sehr schätzen. Er heftet sich an DNA an und lässt sie unter UV-Licht leuchten. Frank Schulzewski zieht sich orangefarbene Handschuhe über, die ihn ebenfalls daran erinnern, dass er mit einem giftigen Stoff hantiert. Aus der Lösung mit den DNA-Schnipseln will er nun das Bruchstück, das in seiner Zellkultur die Mikrogliazellen kirschrot leuchten lassen soll, isolieren. Dabei hilft ihm die Gel-Elektrophorese. Dieses Verfahren ist sehr billig und so etwas wie der Goldstandard, wenn man in der Molekularbiologie aus Lösungen mit mehreren Substanzen eine bestimmte Substanz herausfischen will. Das Prinzip ist bestechend einfach. Man nehme Agarose, ein Algenprodukt, und koche daraus ein Gel, das die Konsistenz von Götterspeise oder Aspik hat. Zum Schluss fügt man noch Ethidiumbromid hinzu. Diese Masse kommt in ein spezielles Gefäß, an dessen Enden elektrischer Strom angelegt wird. Und da hinein wird die Lösung mit den DNA-Bruchstücken pipettiert.
Also man muss sich eine Gel-Elektrophorese so vorstellen, dass man ein Gel hat und man legt am Anfangspol eine negative Spannung an und am Endpol eine positive Spannung. Die DNA ist negativ geladen durch die Phosphatreste. Das heißt, sie läuft vom negativen Pol zum positiven Pol. Es kommt quasi eine Auftrennung. Und da die Agarose eine bestimmte Grobmaschigkeit hat, also eine Vernetzung hat, laufen kleine Stücke schneller als große Stücke. Das heißt, man hat wirklich eine Auftrennung der Größe nach.
Außerdem lässt man neben den eigenen Proben eine Vergleichslösung mitlaufen, die DNA-Stücke mit unterschiedlichen, klar definierten Größen enthält. Deren Laufmuster vergleicht man mit dem der eigenen Proben. Nach 30 bis 60 Minuten Laufzeit sind im Gel alle DNA-Sequenzen der Größe nach sortiert. Das Gelstück kommt unter das UV-Licht, die DNA-Sequenzen beginnen zu leuchten und die Stellen, an denen man die gesuchte Sequenz identifiziert, schneidet man mit einer Art Skalpell heraus. Das Schnittstück wird dann weiter gereinigt und die DNA-Sequenz von den Gelüberresten befreit. Das isolierte Gen bringt Frank Schulzewski später in die abgespeckte Form eines Retrovirus ein. Ähnlich wie beim Zerschneiden der DNA-Moleküle sorgen bestimmte Enzyme dafür, dass die DNA-Schnipsel wieder zusammengefügt werden. Dieses Virus kann außerhalb des Labors nicht überleben. Doch wenn der Biologe es in die Zellkultur mit den Mikrogliazellen gibt, dann reicht diese minimalistische Struktur aus, um sich in das Erbgut dieser Zellen einzunisten. ähnlich wie wenn das AIDS-verursachende HI-Virus sich ins menschliche Erbgut einschleicht. Die Zellen werden quasi mit dem kirschrot machenden Gen infiziert. Dasselbe kann er mit den Tumorzellen anstellen und sie mit dem Gen infizieren, das in den Zellen die Produktion von grün fluoreszierendem Protein ankurbelt.
In einer Zellkultur, wo ich halt zum Beispiel sowieso schon rote Mikroglia drin habe, könnte ich halt grüne Tumorzellen injizieren, um dann halt das Tumorwachstum direkt zu beobachten, quasi live.
Für spätere Experimente kann er die grün und rot leuchtenden Zellen auch einfrieren und sie bei Bedarf wieder auftauen. Frank Schulzewski wird seine Zellkultur mit den leuchtenden Zellen nun mit einem speziellen Fluoreszenzmikroskop untersuchen. Das Mikroskop wird durch verschiedene Lichtwellen die verschiedenen fluoreszierenden Proteine anregen und M-Cherry wird dann rot leuchten und GFP grün. Mit ihrer Hilfe wird er sehen, wo sich in seiner Zellkultur die Tumorzellen befinden und wie sie sich vermehrt haben und wie sich die Mikrogliazellen verhalten. Für ihn fängt die Suche nach Antworten auf seine Fragen jetzt erst richtig an.
Im Hirntumor ist es so, dass die Mikrogliazellen, also Zellen des angeborenen Immunsystems, in großen Massen in den Tumor einwandern und aber vom Tumor so verändert werden, dass sie dem Tumor beim Wachstum helfen. Das heißt, sie helfen dem Tumor insofern, indem sie das Hirngewebe teilweise auflösen und irgendwie Schneisen in das Hirngewebe schneiden, durch die dann der Tumor sehr invasiv in das Hirngewebe migrieren kann. Und wir untersuchen einfach, über welche Wege die Gliomzellen mit den Mikrogliazellen interagieren und auf welche Weise sie verändern, sodass sie halt dem Tumor helfen, mit der Hoffnung, die Zellen irgendwann so umprogrammieren zu können, dass sie den Tumor dann irgendwann bekämpfen und nicht ihm helfen.
Zauberei und Wunderwerk. Dieser Gedanke kommt durchaus, wenn man dann schließlich so eine Aufnahme von einer Zellkultur sieht. Doch die Forschungsarbeit ist sehr kleinteilig, denn die Prozesse des Lebens sind äußerst komplex und verschachtelt. Und das Scheitern von Experimenten ist etwas, von dem die Wissenschaftler ein langes Lied singen können. Und was in der Zellkultur dann endlich funktioniert, klappt noch lange nicht im lebenden Organismus. Der Erkenntnisgewinn erfolgt also meist nur in kleinsten Schritten, denn von der einen Erkenntnis zur nächsten ist es ein langer experimenteller Weg. Tatsächliche Wirkstoffe zur Heilung liegen darum bei vielen genetischen Krankheiten wie dem Gehirntumor noch in weiter Ferne. Und doch, sie sind in den Bereich des Möglichen gerückt.